Hi, das ist Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute mit einer Sonderfolge. Es geht um zwei besondere Professionen an bayerischen Schulen, um Beratungslehrkräfte und SchulpsychologInnen. Wir blicken auf Herausforderungen, auf notwendige Veränderungen bei Arbeitsbedingungen und wir erfahren, warum es sich lohnt, sich über die Arbeit als Lehrkraft hinaus für SchülerInnen einzusetzen. Und dazu sind wir nicht allein. Wir haben zwei Expertinnen heute im Bildungsblick. Das sind Silvia Glaser. Sie ist Schulpsychologin für Grund- und Mittelschulen und leitet seit 2023 die Fachgruppe Schulberatung im BLV. Und ihre Stellvertreterin Anja Hofmann ist auch mit dabei. Sie ist Beratungslehrkraft und Mittelschullehrerin und eben stellvertretende Leitung der Fachgruppe Schulberatung. In dieser Folge sprechen wir über psychische Erkrankungen und Krisen. Wenn du selbst betroffen sein solltest, bekommst du Hilfe beim Bayerischen Krisendienst unter 0800 655 3000 oder per Chat auf www.telefonseelsorge.de/chat. Hallo Silvia, hallo Anja, schön, dass ihr heute bei Bildungsblick dabei seid. Bevor wir inhaltlich einsteigen, wollen wir euch natürlich kennenlernen und wir würden euch dazu ungefähr eine Minute Zeit geben, jeweils, dass ihr kurz sagt, wer ihr seid, was ihr so macht.
Ich möchte mich erstmal bedanken, dass wir hier unsere Fachgruppe Schulberatung bei euch mit im Bildungsblick haben dürfen.
Ja, sehr gern.
Wie gesagt, Name ist Silvia, ich bin Schulpsychologin in Bayern, in Unterfranken, in Schweinfurt, Stadt- und Landkreis. Und zuständig für über 10 Grund- und Mittelschulen als Schulpsychologin. Und im BLLV bin ich schon seit einigen Jahren für die Fachgruppe Schulberatung aktiv, die ja für Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen steht. Und deswegen gebe ich gerne auch gleich weiter an meine Kollegin.
Ja, hallo. Mein Name ist Anja Hofmann. Ich bin Lehrerin an einer Mittelschule in Mittelfranken und zwar in dem wunderschönen Dinkelsbühl. Dort habe ich im Moment eine Klassenführung in der M8 und zusätzlich bin ich eben schon seit, ich glaube, 17 Jahren Beratungslehrerin. Und ja, die Anzahl der Schulen schwankt bei mir jährlich ein bisschen. Ich würde mal sagen, so zwischen 5 und 8 Schulen, die ich betreue, also Grund- und Mittelschulen. Und zusätzlich biete ich auch noch kollegiale Fallberatung an. Wenn du weitere Fragen hast, musst du fragen.
Mache ich und alles andere werden wir auch noch ein bisschen weiter erfahren, wenn ihr gleich noch mehr erzählen werdet. Und jetzt habt ihr schon gesagt, ihr seid ja aus zwei Professionen heute da und da wollen wir jetzt nochmal eine Rolle rückwärts machen und mal so ganz von vorne am Anfang starten. Nimm dich mal mit der Frage, was jetzt Beratung an Schulen in Bayern überhaupt ausmacht und was da vielleicht auch so in Bayern Spezialitäten sind. Wir haben bisher noch keine Folge gemacht zur Schulberatung, weder zu Beratungslehrkräften noch zur Schulpsychologie. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut. Und Silvia, du hast das gerade auch schon gesagt, das sind eben die zwei Professionen, die Schulpsychologie und die Beratungslehrkräfte. Was müssen wir denn über eure beiden Professionen wissen? Was ist denn wichtig zu wissen über Beratungslehrkräfte und SchulpsychologInnen in Bayern?
Ich denke, also ich als Beratungslehrkraft gebe vielleicht einen ganz kleinen Einblick, wer wir sind oder was wir tun. Und man muss aber allerdings dazu sagen, vieles machen Schulpsychologen und Beratungslehrkräfte ähnlich oder gleich. Also die Aufgabengebiete, die verschwimmen fast ein bisschen. Beratungslehrkraft muss man tatsächlich nochmal studieren, entweder während des Studiums oder halt dann auch hinterher. Und unsere Aufgabengebiete sind dann tatsächlich, dass wir Schullaufbahnberatung, gerade an der Mittelschule zum Beispiel, sowohl halt dann ganz am Ende 9. Klasse, 10. Klasse, wo kann es danach hingehen, aber auch 4. Klasse Grundschule, in welche Schulart können die Schüler wechseln oder pädagogisch-psychologische Beratungen, zum Beispiel bei Lernschwierigkeiten, ADHS, Dyskalkulie, Leserechtschreibstörung, sowas in die Richtung. Was sicherlich auch ein ganz wichtiger Part ist, dass wir mit verschiedenen anderen Beratungsdiensten, würde ich es jetzt mal nennen, zusammenarbeiten, dem Jugendamt oder Kinder-Jugendpsychologen, mobiler sonderpädagogischer Dienst, Förderzentren. Also da gibt's halt auch ganz viele Kontaktpunkte zu anderen, auch zum Teil zu außerschulischen Diensten. Silvia, magst du einfach weitermachen, weil es tatsächlich, die Aufgabengebiete verschwimmen sehr stark.
Ja, Ich finde, das hast du sehr schön beschrieben. Da sehe ich uns auch für die schulpsychologische Aufgabe sehr wieder. Es gibt noch ein paar Besonderheiten, wo Schulen, wenn sie dann einen guten Zugang haben, ihren Schulpsychologen rufen, beispielsweise wenn es so ganz konkret auch um Krisen geht in Schulen, wenn es um Krisenintervention geht, wenn es beispielsweise um eine Schülerin oder einen Schüler geht, wo Suizidabsichten im Raum stehen und so weiter. Also all das, wo es dann so ans psychologisch Eingemachte geht, ist es sehr empfehlenswert, wenn man da gut an seinen Schulpsychologen rankommt, den mit dazu zu nehmen. Ergänzen mag ich auch noch gern, Anja, die Lehrergesundheit. Da sind wir
Richtig.
Ja beide tätig in dem Feld.
Ja.
Beratungslehrkräfte, die sich da engagieren, machen das ja dann meistens durch die kollegiale Fallberatung beispielsweise. Und Schulpsychologen, und da komme ich jetzt wieder zu dem, was eben Schulpsychologen dann noch machen. Wir können auch in Supervisionen tätig sein. Also einige von uns sind speziell als Supervisoren ausgebildet und können damit dann auch für Lehrkräfte, für Konrektoren Supervisionen anbieten oder Coaching für Schulleitungen, um da auch im System Schule noch diese Personengruppen zu beraten. Genau.
Vielleicht ist noch ganz interessant, wen wir eigentlich beraten. Tatsächlich beraten wir nämlich nicht nur Eltern, wie man das vielleicht so jetzt im ersten Sinne denkt. Ich denke also auch gerade an die Mittelschule, vielleicht auch Schüler tatsächlich. Und was ich tatsächlich auch wahrnehme, was zunehmend mehr wird, Kollegen und zum Teil auch Schulleitungen, Konrektoren, die tatsächlich auch Unterstützung von der Schulberatung oder bei der Schulberatung suchen.
Ich wollte es gerade sagen, bin ja selber auch, komme ja auch mit einem schulpsychologischen Hintergrund, aber ich habe mir das jetzt mal so mit einem ganz offenen Ohr angehört. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde das jetzt so hören und hätte selber da jetzt keine Erfahrung, könnte ich mir vorstellen, dass es ein Vollzeitjob ist, den man da macht.
Das ist mehr als ein Vollzeitjob, wenn man es gut macht. Nee, die Besonderheit in Bayern ist, gerade im Bereich der Schulpsychologie, dass Schulpsychologen in Bayern gleichzeitig auch Lehrkräfte sind. Also man ist dann Schulpsychologe und Grundschullehrkraft oder Schulpsychologe und Mittelschullehrkraft oder natürlich auch Schulpsychologe und beispielsweise Gymnasiallehrkraft. Und dieses doppelte Standbein hat für die Praxis meiner persönlichen Meinung nach ganz, ganz viele Vorteile und super Ansätze für die Praxis, ist aber so eine Bayern-Besonderheit. Und da steckt ja auch schon drin, dass wir natürlich nicht nur als Schulpsychologe unterwegs sind, die ganze Schulwoche lang, sondern auch als Lehrkraft. Und das heißt ja dann natürlich auch wieder, dass für die Schulpsychologie natürlich nicht die ganze Zeit zur Verfügung steht.
Ich wollte das nur nochmal von euch hören und auch nochmal eure Reaktion darauf sehen. Das war jetzt ein bisschen provokant. Und aber Anja, du hattest es ja auch gesagt bei der Vorstellung, dass du einfach noch eine Klasse hast nebenbei oder dass du die Beratungslehrstelle noch nebenbei machst. Das sind natürlich krasse Aufgaben. Und ich finde, wenn man so dieses Aufgabenspektrum hört, ist das schon einfach echt eine ganze Menge. Und aber auch eine ganze Menge an Professionen, die da drin steckt. Und ja, genau. Wolltest du dazu noch was sagen, Anja?
Ja, gerne. Tatsächlich finde ich das auch, ist ein ziemlicher Spagat. Also als Klassenlehrkraft mit all den Aufgaben, die man halt so hat. Und dann zusätzlich aber noch, ich habe zum Teil, ich sage jetzt mal, 1000 Schüler, die ich beratend zur Seite stehe. Dann für mit, ich sag mal, 5 Anrechnungsstunden, 6 Anrechnungsstunden in der Woche. Und da muss man schon sagen, das ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, dem Ganzen ja gerecht zu werden. Wenn man dann sieht, dass man halt auf der einen Seite sehr wohl gefordert ist durch die, ich habe eine 8. Klasse, durch das Alltägliche jetzt, sage ich mal, und auf der anderen Seite dann einfach aber auch die vielen, vielen Fälle, die einfach auf meinem Tisch liegen und bearbeitet werden wollen und möglichst zeitnah ja auch. Es will ja keiner ein Vierteljahr warten oder ein halbes Jahr. Und von daher, es ist durchaus eine Herausforderung, finde ich.
Da wollen wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, vor allem auch auf das, was da so auf euren Tischen liegt. Und wir treffen uns ja heute auch aus einem ganz konkreten Anlass, eben weil ihr nochmal eine Studie durchgeführt habt, um die Belastungen auch dieser Profession in Bayern abzufragen. Darum soll es gleich gehen. Ich möchte jetzt ganz gerne noch einmal kurz auf Zahlen schauen. Ich habe nämlich noch ein bisschen recherchiert und das ist ja auch in Bayern immer super wichtig. Bayern rühmt man sich ja immer daran, dass man Bildungsbundesland Nummer 1 ist und auch in diesem Fall ist es natürlich so, dass Bayern da wieder einiges vorzuweisen hat, zumindest auf dem Papier. Zahlenmäßig ist es nämlich so, dass es pro 3.500 SchülerInnen einen Schulpsychologen in Bayern gibt. Für Beratungslehrkräfte gibt es leider keine Zahlen, zumindest habe ich keine gefunden. Und wenn man sich das jetzt bundesweit anschaut, dann ist Bayern damit auf Platz 3 hinter Hamburg und Niedersachsen. In Bayern haben die SchulpsychologInnen etwa 2.000 SchülerInnen weniger als jetzt im Bundesdurchschnitt. Das ist natürlich jetzt erstmal eine ganze Menge. Jetzt lachst du aber schon, Anja. Und jetzt ist die Frage, ob dieses Argument, dass Bayern hier so spitze ist, was ihr dazu so sagt.
Da kann man jetzt natürlich von beiden Seiten drauf blicken. Entweder man findet ein Beispiel, in dem es noch weniger gut ausschaut. Oder wir gucken mal hin, was das eigentlich vor Ort heißt. Weil die Kinder und Jugendlichen, die momentan in unseren Klassenzimmern sitzen, ja eigentlich alle ihr Päckchen dabei haben. Und ich denke, das kennen alle zu gut, die im Moment mit Schule zu tun haben und irgendwie in Schule tätig sind. Es gibt kaum ein Kind, das nicht irgendeinen besonderen Bedarf hat. Und wo es sich lohnt, auch hinzuschauen, Zeit zu schenken, sich Zeit zu nehmen. Und wenn wir jetzt gucken, was die Schulberatung so macht, wann wir dazugenommen werden, da gibt es einfach viel zu viele Kinder, Jugendliche mit Anliegen, die richtig dringend sind. Und dann haben wir auch noch die Kinder und Jugendlichen, bei denen es jetzt nicht um Leben und Tod geht, aber zum Beispiel um eine gute, gesunde, zufriedene, glückliche schulische Entwicklung. So, wo auch Prävention irgendwo ganz schön wäre. Und davon sind wir im Moment bei den aktuellen Zahlen weit entfernt. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich bin für über 2.000 Schüler zuständig. Und da komme ich nicht hinterher, alles so zu bearbeiten, wie es wünschenswert wäre und wie wir es eigentlich aufgrund unserer Profession auch könnten.
Ja, ich denke auch so diese, vor allem mal eine längerfristige Betreuung von dem Schüler. Also nicht mal nur kurz hinschauen, kurz anschauen, vielleicht noch einen Test machen und dann lässt man wieder rennen. Das ist eigentlich unrealistisch. Das können wir nicht leisten, weil es einfach die Zeit tatsächlich nicht hergibt. Und das wäre aber, finde ich, schon zum Teil ein Wunsch, dass man sagt, man kann Kinder, die das halt auch, ich sage jetzt mal, nötig haben, auch durchaus mal ein bisschen länger begleiten und nicht nur 1, 2, 3 Stunden. Und da fehlt es, denke ich, schon sehr, dass man da ein bisschen mehr Zeit oder Luft hätte, um auch solchen Fällen in Ansätzen gerecht werden zu können.
Ich würde auch gerne noch was ergänzen. Ja. Wie viel Sinn macht es, solche Beratungsressourcen nur anhand von Schülerzahlen festzumachen? Klar braucht man irgendwas, woran man rechnen kann. Aber wir arbeiten ja beide, die Beratungslehrkräfte und die Schulpsychologen, nicht nur mit den Schülern, sondern auch mit den Lehrkräften, mit den Eltern. Und Lehrkräfte werden beispielsweise da überhaupt nicht mit eingerechnet. Aber auch die haben ja Bedarfe. Und wir haben dazu noch Netzwerkarbeit und so viele weitere Aufgaben, dass ja diese Zeit, die zur Verfügung steht, gar nicht 1:1 am Kind stattfinden kann. Ja. Also von daher aus der Praxis heraus kenne ich niemanden in der Schulberatung, der sagt, ja, ich habe genug Zeit für all das, was ansteht.
Silvia, du hattest jetzt gesagt, dass auch die Wartelisten lang sein können und dass man viele Schulen betreuen muss. Und wir haben jetzt auch schon gehört, dass die Aufgaben viele sind und die Stunden wenige. Kann ich mir das denn so vorstellen, dass dann einfach manche Schülerinnen und Schüler Pech haben, weil die Stunden einfach nicht reichen?
Ganz bestimmt ist es so, dass manche Kinder, Jugendliche Pech haben, die nicht so schnell an einen Termin rankommen, wie sie ihn gut brauchen könnten. Aber die meisten Schulpsychologinnen und Schulpsychologen und Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer sind ja mit einem ganz großen pädagogischen Herz unterwegs. Und deswegen hängen wir halt dann doch noch einen Termin an oder wir schieben noch einen Termin dazwischen oder wir machen eben keine Mittagspause, sondern quetschen da noch einen Termin rein. Und die Büroarbeit, naja, die kann man ja dann auch noch spät nachts machen. Also das ist leider in der Realität oft die Folge davon, weil uns natürlich die einzelnen Kinder und Jugendlichen sehr am Herz liegen Und die haben nun mal in dem Moment gerade ein Anliegen und auch die Zeit verdient. Und das passiert dann oft, ganz oft dadurch, dass auch Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen einfach sehr, sehr viele Überstunden machen, um irgendwie dem Ganzen auch noch Herr werden zu können und es irgendwie noch so zu bewältigen, dass man einfach den Kindern und Jugendlichen das bieten kann, was wir gerade als nötig erachten.
Was dann natürlich wieder, und da waren wir ja auch schon, die Belastung erhöht und dann eventuell auch wieder dazu führt, dass Kolleginnen oder Kollegen vielleicht mal ausfallen, also die Situation auch nur noch verschärft.
Ja.
Das ist jetzt auch ein grundlegendes Problem. Wir haben jetzt gerade eine Staffel abgeschlossen, in der wir auch ganz viel über Zahlen gesprochen haben. Wir merken das immer wieder, die Zahlen kann man sehr schön darstellen und dann muss man aber wirklich in die Realität, in die Praxis schauen, was kommt davon vor Ort an, wie sieht das aus?
Hey, hier ist Helena aus der Redaktion von Bildungsblick. Falls dich das Thema rund um den Lehrkräftemangel interessiert, dann kann ich dir wärmstens ans Herz legen, mal in unsere Episode 5 von München, wir haben ein Problem reinzuhören. In dieser Folge haben wir uns mit den verschiedenen Berechnungen des Lehrkräftemangels beschäftigt und auch ein paar Zahlenspiele angestellt. Wenn du das also nicht verpassen willst, dann hör doch gerne mal rein. Die Folge Lehrkräftemangel 21.000 oder 79.000 und auch unsere gesamte Staffel 1 findest du überall da, wo es Podcasts gibt.
Könnt ihr vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen, ganz konkret, was sind das so für Anliegen, mit denen die SchülerInnen jetzt zu euch kommen? Vielleicht gibt es auch gerade irgendein Beispiel, das euch besonders im Kopf ist. Nur, dass man sich das so vorstellen kann, jetzt auch die Hörerinnen und Hörer. Welche Kinder kommen da zu euch? Was für Fälle habt ihr momentan?
Also wenn ich jetzt einfach mal so in das letzte Jahr reinschaue, dann habe ich auf der einen Seite, das ist so der absolute Dauerbrenner, ganz viele Kinder mit Lese-Rechtschreibstörungen, die einfach, ich sage, relativ zügig und unproblematisch über den Tisch laufen, aber die halt einfach auch Zeit brauchen. Und dann ist aber auffällig, dass gerade so Fälle im Bereich Verhalten, also wirklich die letzten Jahre ganz, ganz stark zugenommen haben. Also ich bin ja schon 17 Jahre im Dienst und als Beratungslehrkraft und da habe ich schon gemerkt, dass in den letzten Jahren tatsächlich so Sachen wie Schulverweigerung, wie Aggressivität, Ängste, Panikattacken, sowas in die Richtung habe ich immer wieder. Depressionen, ganz klar. Also es geht schon immer mehr auch in den Themen, in diesen sozialen Themenbereich rein. Mobbing haben wir tatsächlich auch immer mal wieder das Thema. Und ja, klar, die letzten Jahre auch ja so Themen im Kontext Flucht, was halt das Weltgeschehen gerade hergibt, ne?
Wie ist es bei dir, Silvia?
Ich versuche es jetzt mal so darzustellen, dass es auch der Schweigepflicht gerecht wird. Aber ich denke, ein paar ganz allgemeine Beobachtungen zu der Arbeit, wo es auch Wiederholungen gibt und wo es einfach sehr viele Anliegen gibt, kann ich schon sagen, ohne dass auch Rückschlüsse auf einzelne Kinder und Jugendliche möglich sind. Momentan ist vor allen Dingen sehr auffällig, dass die Gewalt zunimmt. Und das, egal in welchem Alter, ob Grundschule, ob Mittelschule, das ist momentan wirklich so ein Dauerbrenner. Und das fängt dann an dabei, dass auch jüngere Kinder so außer Rand und Band sind, sich außer Rand und Band verhalten im Klassenzimmer, warum auch immer, dass das System Schule da einfach im Moment so keine andere Lösung mehr hat und wirklich nach Hilfe schreit. Und natürlich dieses Kind auch dringend eine Unterstützung braucht, die Familie auch Unterstützung annehmen will. Also da gibt es wirklich massive körperliche Gewalt, wo auch Kinder sich selbst gefährden und andere in Gefahr bringen. Dann noch ein weiterer Schwerpunkt, der sich jetzt so die letzten Tage bei mir in meiner Arbeit abzeichnet. Wie geht eine Schule damit um, dass unter den Schülern vermeintlich rechtsradikales Verhalten zunimmt? Es ist auch eine ganz schwierige Kiste und auch total wichtig, dass Schulen da gute Unterstützung finden, an wen sie sich dann wenden können. Genau, und ansonsten gibt's natürlich immer wieder Richtung Schuljahresende auch einen hohen Druck, eine hohe Belastung, dadurch, dass die gewünschte Schule nicht so geschafft wird wie gewollt oder Eltern auch einen hohen Druck ausüben. Das habe ich im Moment auch viel. Also wo es darum geht, wirklich Kinder so zu stärken, dass die im Moment mit der Belastung irgendwie klarkommen.
Es ist echt krass. Also ich merke, dass mich das jetzt auch wieder richtig mitnimmt. Wir hatten am Anfang so eine richtig gelöste Atmosphäre, waren irgendwie noch witzig und jetzt sind wir schon ganz, ganz tief drin in den brennenden Fragen und den Themen, die euch beschäftigen. Ihr habt das Ganze ja jetzt auch nochmal abgefragt und habt dann nochmal eine Umfrage gestartet im letzten Jahr und wolltet nochmal bayernweit von SchulpsychologInnen und Beratungslehrkräften wissen, was die bewegt. Könnt ihr da nochmal so ein paar Punkte auch zusammenfassen? Was hat die Umfrage ergeben?
Also die Umfrage allgemein ging zur Arbeitssituation, aber auch zur Belastung von Beratungslehrkräften und Schulpsychologen. Vielleicht vorneweg, die letzte Umfrage in der Richtung war 2005, also doch schon eine ganze Weile her. Und es wurde zunächst mal danach gefragt, welche Belastungen durch aktuelle Herausforderungen entstehen oder vor allem entstehen. Und da waren ein paar Punkte, die tatsächlich ziemlich deutlich angegeben wurden, zum Teil bis zu 80%. Also das Thema Schulverweigerung war da ein ganz wichtiges Thema. Thema Lernschwierigkeiten natürlich. Ja, so soziale Probleme und dann eben auch Depressionen, Angststörungen in die Richtung. Das waren auf jeden Fall mal so durch aktuelle Themen und natürlich vielleicht noch eben so diese Sachen, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, mit dem Thema Flucht zusammen, dass Kinder einfach mit Migrationshintergrund bei uns in den Schulen sind, oft kein Wort Deutsch sprechen oder sehr, sehr wenig Deutsch sprechen und dadurch natürlich Probleme entstehen. Genau.
Anja, zu dem, was du gerade gesagt hast, möchte ich nochmal betonen, dass ja auch ganz, ganz viele der Befragten, fast alle, über 80% waren das, besonders eine Belastung verspüren dadurch, dass sich die Beratungsanlässe so erhöht haben. Also wir haben jetzt viel mehr Anlässe und die Qualität der einzelnen Anliegen hat sich massiv verschärft. Das sind keine Kinkerlitzchen oder Kleinigkeiten, die in unseren Beratungen unsere Themen sind, sondern das sind ja wirklich auch Dinge, wo es für Kinder und Jugendliche ans Eingemachte geht. Und im Verlauf haben wir diese Umfrage ja im Jahr 2023 gemacht. Die wurde aber auch schon 2014 und 2005 in ähnlicher Form durchgeführt. Und über all diese langen Jahre hinweg sind Verhaltensprobleme wirklich so das häufigst genannte, was die Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen als belastend empfinden. Also alle Anlässe, die eben rund um das Verhalten von Kindern und Jugendlichen in Schule zu Schwierigkeiten führen. Der sonderpädagogische Förderbedarf ist immer wieder auch ein Thema, das genannt wird. Also damit ist gemeint einfach jedes einzelne Kind, das einen Bedarf hat und Unterstützung braucht, auch in diesem Fall und dann auch bei uns Beratungslehrkräften und Schulpsychologen Unterstützung sucht. Und die Lernprobleme und die Krisenfälle, das sind so die Hauptschlagworte, die auch wirklich über all diese ganzen Jahre hinweg als ganz hohe Belastung wahrgenommen werden bei Beratungslehrkräften und Schulpsychologen.
Also das heißt, die Belastungsspitzen oder die Themen, die belasten, die sind relativ gleich geblieben. Ist es jetzt aber tatsächlich so, dass man aufgrund der Umfrage das auch bestätigen kann, was ihr vorhin auch gesagt habt, dass die Zahl und damit auch die insgesamte Belastung zunimmt? Ich kann mir vorstellen, natürlich durch die Situation, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, die Pandemie, die ja auch in vielen anderen Studien einschlägig wurde es ja dargestellt, dass es da große Belastungen gab. Jetzt dann auch natürlich der Ukraine-Krieg. Jetzt kommt natürlich wieder ein weiterer Krieg im Nahen Osten dazu. Wir hatten jetzt erst in Bayern auch großes Thema Überschwemmungen. Sind das Sachen, dass ihr jetzt abgesehen von den Dingen, die als themenbelastend sind, auch das Gefühl habt, da kommt einfach mehr?
Auf jeden Fall. Also ich denke, Corona hat tatsächlich auch jetzt noch seine Spuren hinterlassen. Also wir kämpfen jetzt noch mit den Folgen von Corona. Und natürlich schlägt da der eine oder andere Schüler mehr auf, der halt aufgrund dieser Zeit halt bis jetzt Lücken hat, die er nicht aufholen konnte und aufgrund dessen halt in irgendeiner Form Lernschwierigkeiten hat, aber auch psychische Probleme hat aufgrund der Situation. Also das ist sicherlich das eine und ich denke, ja, natürlich Kinder, die aus dem Ausland kommen, auch noch aus ja, Situationen, die sehr, sehr unschön sind, die zum Teil traumatisiert sind. Ja klar, die haben erhöhten Bedarf, die brauchen Hilfe, die brauchen Unterstützung. Da muss jemand da sein, der solche Kinder auch auffängt.
Und einen weiteren Punkt würde ich gerne noch ergänzen. Meiner Meinung nach merken wir auch ganz deutlich in der Schulberatung, dass unser Netzwerk in der Schule immer weniger stabil ist. Also ich versuche es mal konkret zu machen. Wenn eine Lehrerin an dem Schulvormittag in der dritten und vierten Stunde nicht nur ihre Klasse führt, sondern auch noch auf die 3B mitachtet und da drüben dann irgendein Konflikt im Klassenzimmer entsteht, dann kann sie da nicht so dafür sorgen, dass das gut geklärt wird, gut verläuft, wie sie das könnte, wenn sie entspannt in ihrer Klasse sitzend diese Kinder gut kennt und als Klassenlehrerin da einfach ganz präsent sein kann. Und es gibt ja auch im Moment einfach viele Unterstützer in Schule, die auf anderen Wege reinkamen, die einfach nicht die langjährige Erfahrung im Studium machen konnten, wie auch mit zum Beispiel Disziplinschwierigkeiten im Klassenzimmer umgegangen werden kann, wie vielleicht einzelne Kinder gut unterstützt werden können. Also ich sag's mal so, wenn unsere Personaldecke so auf Kante genäht ist, wie es im Moment der Fall ist, dann ist es nicht verwunderlich, dass Erwachsene nicht mehr die Kraft haben und nicht mehr die Ressourcen haben, auf jedes einzelne Kind so einzugehen, wie es gut wäre. Und das wiederum macht dann für die Beratungsdienste natürlich, bringt es auch das eine oder andere mit an Aufgaben, die sonst vielleicht gar nicht aufgetaucht wären. Versteht ihr, wie ich meine?
Das heißt, wir haben letzten Endes eine doppelte Belastung. Es gibt auf der einen Seite die Probleme, die sich jetzt aus der ganzen Weltlage ergeben, die wir jetzt gerade schon besprochen haben. Und auf der anderen Seite kommt dann, was jetzt deutschlandweites, vielleicht aber auch europaweites dazu, Lehrkräftemangel, Thema pädagogisches Personal, Fachpersonal, auch Personal, das wirklich gut ausgebildet ist, mit viel Erfahrung daran gehen kann. Und das kommt zusammen und dann ist es natürlich eine Mischung, die bedeutet, die Dienste, die die Profession darstellen können, die sind mehr belastet. Ganz wie ist es denn mit der Stundenzahl in euren Gebieten? Also ich weiß, ihr habt auch abgefragt, wie die verteilt sind und ob die alle gedeckt werden können. Da gibt es ja auch ein Stundenkontingent, das das Kultusministerium rausgibt. Also es sagt, so und so viele Stellen gibt es für die Beratungslehrkräfte und für die SchulpsychologInnen in Bayern. Wie können die abgedeckt werden? Gibt es da genug Kräfte? Wie ist da der Stand?
Genau. Also was man aufgrund der Umfrage deutlich sehen konnten, ist, dass scheinbar diese Anrechnungsstunden, die eigentlich eben herausgegeben sind, scheinbar nicht abgedeckt sind.
Nochmal ganz kurz zur Erklärung mit den Anrechnungsstunden. Also das bedeutet, das sind, so wie du vorhin auch gesagt hast, die Stunden, die du für deine Beratungstätigkeit oder für die Schulpsychologie hast. Also zum Beispiel jetzt irgendwie 6 Stunden oder so von einem Stundendeputat von 28 oder so.
Richtig. Ja, genau. Genau. Und wir haben da eben abgefragt, Beratungslehrkräfte haben gesagt, 26% sagen, es sind eben Anrechnungsstunden nicht komplett abgedeckt. Bei den Schulpsychologen war es noch gravierender, da haben 41% eben gesagt, dass eben diese Stunden nicht abgedeckt sind. Und man kann einfach davon ausgehen, dass einfach ja tatsächlich die Köpfe fehlen, vor allem im Bereich der Schulpsychologen. Es fehlen Köpfe, um diese Anrechnungsstunden wirklich abzudecken. Und diese Stunden ja verfallen dann mehr oder weniger? Oder was passiert mit diesen Stunden, wenn keine Köpfe da sind?
Bei den Schulpsychologen ist es tatsächlich so, dass je nach Region und je nach Schulart ganz große Lücken vor Ort entstehen. Das heißt, wir haben da natürlich die zugeteilten Stunden und die werden berechnet, was da an Bedarf eben als passend empfunden wird. Aber uns fehlen vor Ort in ganz vielen Regionen Bayerns, zum Beispiel in Mittelfranken, in der Oberpfalz und ganz besonders auch in Unterfranken, da kann ich es aus eigener Erfahrung berichten, da fehlen die Leute, um diese Stunden überhaupt machen zu können. Die Schulpsychologen fehlen. Und die kriegen wir jetzt so schnell auch nicht bei, sondern haben wirklich das Problem, die da sind, versuchen all das abzudecken, was anfällt. Aber es sind 41% von den Schulpsychologen, die sagen, nein, bei uns ist das nicht alles abgedeckt. Und auch das würde ich gerne ein bisschen konkretisieren. Das heißt ja vor Ort, dass jeder einzelne Schulpsychologe, der in so einer Ecke Bayerns arbeitet, eigentlich viel mehr Schulen, Schüler, Eltern, Lehrkräfte schulpsychologisch betreut, als das offiziell vorgesehen wäre, mit massivsten Auswirkungen. Also die Wartezeiten sind länger, viel länger, als es sein müsste. Und das geht natürlich auch an die Substanz der Einzelnen, wenn über Jahre hinweg du viel mehr Schulen betreust, als das eigentlich vorgesehen ist.
Das heißt also, dieses Problem Personalmangel trifft letzten Endes natürlich auch auf eure beiden Professionen zu. Und dann kommt zu der Mehrbelastung und dem Mangel der Lehrkräfte und des generellen pädagogischen Personals noch der Mangel an Beratungslehrkräften und Schulpsychologinnen obendrauf. Und dann wird es natürlich eine Mischung, die schwierig ist. Vor allem, weil ich mir vorstellen kann, ja, du hattest es angedeutet, Silvia, es werden ja Zahlen festgelegt, wie viele Stunden dafür zur Verfügung stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass die zur Verfügung gestellten Stunden wahrscheinlich auch nicht so ausreichend sind, dass man in der Praxis sagen würde, wenn die alle gedeckt wären, dann wäre es gut.
Da würde ich jetzt auch gerne einfach ganz persönlich antworten. Wenn die alle abgedeckt wären, wäre es auf jeden Fall viel besser als jetzt. Und damit würde ich mich darüber schon mal riesig freuen. Und ob das dann reicht, das könnte ich dir dann beantworten, wenn ich es mal ausprobieren würde.
Ja, Wahnsinn. Was kam noch raus? Habt ihr noch weitere Ergebnisse zu berichten?
Ja, vielleicht machen wir mit den Entlastungen weiter. Das ist nämlich auch ein sehr wichtiger Punkt, weil wir auch bei den Beratungslehrkräften und Schulpsychologen gefragt haben, was bräuchtet ihr denn, damit ihr euch für eure Beratungsarbeit Entlastung, wovon würdet ihr euch Entlastung versprechen? Und da schließt sich der Kreis zu all dem, was wir jetzt gerade besprochen hatten. Als allererstes haben beide Professionen, die Beratungslehrkräfte und die Schulpsychologen genannt, na, dann müssten alle zur Verfügung gestellten Anrechnungsstunden auch tatsächlich zugeteilt werden. Also das sehen wir schon, dass das in der Praxis bei ganz, ganz vielen, dass da der Schuh drückt und dass der allererste Wunsch ist, dass erstmal alle Stunden, die es eigentlich für Beratung gibt, auch wirklich mit Personal besetzt sind. Und dann kam auf Platz 2 und 3 kamen auch zwei Klassiker, die immer wieder für Schwierigkeiten sorgen. Als Entlastung wurde gesagt, es müsste eigentlich endlich mal die Mindestausstattung für die Beratungstätigkeit geklärt sein. Die Anja lacht schon. Magst du direkt was dazu sagen?
Genau. Also es ist tatsächlich nicht zwingend so, dass man als Beratungslehrkraft zum Beispiel einen eigenen Raum hat, um Menschen zu empfangen, um sie auch zu beraten. Also bei uns an der Schule, aber auch an vielen anderen Schulen gibt es jetzt keinen extra Raum für eine Beratungslehrkraft oder ein eigenes Telefon, wo ich mal ein Telefonat in aller Ruhe führen könnte. Manche Schulen, manche Beratungslehrkräfte haben auch kein eigenes Testmaterial, mit dem sie arbeiten können. Die müssen sich dann halt an der Schulberatungsstelle oder ähnliches ausleihen und immer wieder hin und her schicken, was die Aufgabe auch nicht leichter macht. Und ja, auch einen eigenen Computer zum Beispiel an der Schule zu haben, mit dem man dann da vor Ort vielleicht mal einen Test durchführen kann. Also es ist alles einfach nicht zwingend so. Es gibt vielleicht Schulen, an denen das möglich ist. Also ich kenne auch eine Schule, da gibt es einen eigenen Raum für eine Beratungslehrkraft. Aber ich kenne auch ganz, ganz viele Schulen, wo es eben keinerlei solche Räume gibt. Und die sind auch nicht, wenn man ein neues Schulgebäude plant, sind solche Räume eigentlich auch nicht vorgesehen.
Jetzt hast du gerade erzählt, dass die Ausstattung schwierig ist und dass es nicht immer ein Telefon gibt und auch nicht immer einen Raum zur Verfügung gibt. Was heißt es denn konkret, wenn du als Beratungslehrkraft keinen Raum hast, keinen eigenen?
Vielleicht gibt es schon irgendein Elternsprechzimmer, ne, in dem man dann Eltern auch einladen kann, aber es ist nicht mein Raum. Und zum Teil sind die Elternsprechzimmer ja dann auch schon vielleicht durch Kollegen belegt. Und dann geht man erstmal auf die Suche im Schulhaus und versucht sich irgendwo ein Räumchen zu suchen, in dem aber dann das Material ja nicht ist. Nicht zwingend. Also man hat ja irgendwelche Unterlagen, Formblätter, Dinge, die man vielleicht den Eltern auch gerne zeigen würde. Und die sind dann unter anderem in einem anderen Raum gelagert, der aber halt gerade belegt ist. Also es macht's halt einfach schwierig, kompliziert. Ich finde auch ein bisschen unprofessionell, denn gerne würde ich Eltern in einen schönen Raum, der vorbereitet ist für sie, einladen, in der man dann in aller Ruhe die Themen besprechen kann, die halt einfach ja auf den Tisch kommen. Und es würde es einfach erleichtern, auch für uns Beratungslehrkräfte, wenn jeder wüsste, ja, der Raum gehört dir und da kannst du drin arbeiten. So wie halt, was weiß ich, ein Psychologe oder ein Kinder- und Jugendpsychologe auch seinen eigenen Raum hat, in dem er halt ja Gäste oder halt Kunden empfängt. Und so bräuchten wir eigentlich meines Erachtens auch einen Raum. Und das andere Problem, das wir halt auch oft haben, ist die Sache mit den Testmaterialien, die wir ja zum Teil aus Kostengründen entweder gar nicht anschaffen können für uns selbst. Das heißt, wir müssen sie dann halt ausleihen. Ist aber dann nicht immer so, dass der Test verfügbar ist. Dann warten wir manchmal 4 Wochen, bis der Test dann da ist. Und was auch immer wieder ein Problem ist, wir schaffen dann schon Materialien an. Die müssen dann die Schulen im Prinzip bezahlen oder der Sachaufwandsträger der Schulen. Aber ich bin ja jetzt zum Beispiel für 5, 6, 7 Schulen zuständig. Und dann ist es immer eine ganz, ganz komische Situation, wenn ich dann an einer Schule herantreten muss und dann fragen muss oder bitten muss, ob sie diese Kosten übernehmen. Und auch das ist, finde ich, wegen einer sonderbaren Regelung, dass wir Beratungslehrer da eben Bittsteller sein müssen für etwas, das ich sage einfach mal, ja, einfach grundsätzlich gegeben sein muss. Ich muss einfach Material haben und ich muss mir nicht das Geld dafür erbetteln müssen.
Es geht also wirklich nicht nur um die Ausstattung mit Personal, sondern wirklich um die Basics eurer Arbeit.
Ja, genau. Richtig. Und eigentlich gibt es ja dazu schon auch Festlegungen, wer dafür als Sachaufwandsträger einstehen müsste und so weiter. Aber das bringt oft in der Praxis wenig. Wenn es diesen Raum nicht gibt, dann gibt es den halt nicht. Und da haben über 90% unserer befragten Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen eben geantwortet, hier wäre wirklich Platz 2 der Entlastungsmöglichkeit. Wenn diese Mindestausstattung da wäre, wäre das für fast alle der Befragten ein ganz wertvoller Punkt, auch dass sie sich da in den Rahmenbedingungen der Arbeit entlasteter fühlen. Und auf Platz 3 wurde genannt, auch das, denke ich, ist ein Klassiker, es wurde gefordert, dass es mehr Beförderungsstellen gibt für die Beratungslehrkräfte, für die Schulpsychologen. Auch da haben wir ganz, ganz hohe Werte bekommen. Rund 90% sagen, ja, das wäre eine gute Entlastung, wenn auf die Art und Weise auch gezeigt wird, dass unsere Arbeit gesehen wird, geschätzt wird. Und die Beförderungsstellen können ja zum Beispiel sein, bei den Beratungslehrkräften, dass es da einen Koordinator gibt für die Beratungslehrkräfte. Und da wäre einfach sinnvoll und notwendig und ein gutes Zeichen, dass die Beratungsarbeit auch dahingehend geschätzt wird, wenn jeder Schulamtsbezirk einen Koordinator der Beratungslehrkräfte. Dann weitere Möglichkeit auch für Schulpsychologen, dass da Beratungsrektorenstellen geschaffen werden, um damit vielleicht die Attraktivität zu erhöhen, dass wir auch junges Personal nachziehen können, gewinnen können. Weil aktuell ist es so, dass man Beratungslehrkraft und Schulpsychologe in den meisten Fällen freiwillig zusätzlich mitmacht, aus Überzeugung und mit viel Herzblut. Aber das spiegelt sich in keinster Weise wieder in Form von Geld, von Beurteilung, von Aufstiegschancen, sondern das ist im Moment dadurch motiviert, dass jemand großes Interesse an dieser eigentlich sehr erfüllenden Beratungsarbeit hat.
Auch das ist ja etwas, das haben wir jetzt auch immer wieder gehört und auch in der letzten Staffel besprochen. Auch da scheint man also auf die Motivation der einzelnen Person zu setzen und hofft, dass die es mit ihrem Engagement, Einsatz und ja auch dem Sinn für die Schülerinnen und Schüler dann richten wird. Und deswegen verstehe ich, dass das natürlich auch ein wichtig genannter Punkt ist. Gibt es noch mehr Entlastungen, die sich die Befragten wünschen würden?
Also einer der Punkte, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, Silvia, ob du schon angesprochen hast, aber sicherlich einer der Punkte ist noch einfach tatsächlich die Erhöhung der Anrechnungsstunden einfach.
Ja.
Klar, wenn ich ein paar mehr Stunden habe, dann kann ich vielleicht ein bisschen durchatmen und kann mich vielleicht eben dem einen oder anderen Fall ein bisschen schneller widmen und vielleicht auch ein bisschen über einen längeren Zeitraum widmen und muss nicht nur gehetzt durch die Gänge rasen. Also das ist sicherlich auch ein Punkt, der massiv Entlastung ja, bringen würde und der natürlich gewünscht wird. Aber ich denke, das erklärt sich von selbst aufgrund der letzten halben, dreiviertel Stunde.
Trotzdem finde ich es schön, das auch nochmal zu betonen und auch sehr wichtig. Und ich möchte auch nochmal mit in den Ring werfen, dass wir durchaus auch überlegen könnten, sollten, müssten, ob zum Beispiel der Beratungsschlüssel wirklich heutzutage noch passt, der schon über 20 Jahre für die Beratungslehrkräfte besteht. Also wir wissen alle, was im Moment die Kinder und Jugendlichen mitbringen und was die brauchen. Und uns jetzt hinzustellen in der aktuellen Zeit und zu sagen, ja, das, was vor circa 20 Jahren passend war, das wird schon noch so hinhauen, finde ich auch ein bisschen schräg. Also bedarfsgerecht zu gucken, was unsere Kinder heute im Jahr 2024 in Schule brauchen und dann diese Unterstützung zur Verfügung zu stellen, das wäre doch tatsächlich eigentlich nur passend und angebracht. Und dann könnten wir vielleicht auch mal weniger als Feuerwehr unterwegs sein und kommen, wenn es schon lichterloh brennt, sondern halt auch, wenn irgendwo ein kleines Feuer entfacht und eine Lehrkraft das bemerkt, wir das irgendwo sehen, ein Kind das bemerkt, die Eltern das bemerken, um da einfach auch viel frühzeitiger eingreifen zu können und helfen zu können.
Bestenfalls könnte man sogar vielleicht präventiv arbeiten, dann käme es erst gar nicht so weit. Das wäre natürlich phänomenal cool.
Ja.
Das ist krass, da mag ich jetzt tatsächlich was auch aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich habe das auch genauso erlebt. Ich bin aus dem Studium gekommen und da war das ein Riesenthema, Prävention. Wir haben die verschiedenen Arten von Prävention, was man alles machen kann in verschiedenen Bereichen. Wir haben uns Präventionsprogramme angeguckt und ich bin mit voller Elan ins Referendariat gegangen und habe eben gemerkt, dass genau das nicht geht. Und hätte es mir aber immer so sehr gewünscht, weil es ja letzten Endes auch, wenn man sich's gesamtgesellschaftlich und auch ja volkswirtschaftlich anschaut, das viel bessere Modell wäre. Weil natürlich die Kosten hinten raus viel, viel größer sind, wenn die Krisen da sind, bewältigt werden müssen, anstatt in eine gute Prävention zu investieren und zu gucken, dass die Spitzen gar nicht erst entstehen. Ja.
Ja, ganz genau. Und zwar für alle Gruppen, ne? Für die Kinder, die Jugendlichen, ganz genauso auch wie für unsere Lehrkräfte, für unsere Schulleitungen. Dieses frühzeitige Hingucken und genau schauen, wer wo was gut brauchen kann, um zu verhindern, dass es so weit kommt, dass jemand eben nimmer kann oder wir keine gesunden Menschen mehr in Schule haben. Das ist wirklich eine schöne Vision, von der wir auch nicht abrücken sollten, auch nicht in Zeiten des Lehrermangels und so weiter. Und das, was du beschreibst von Prävention, die du im Studium als ja ganz idealistisch kennengelernt hast, ist total schön. Heute würde ich eher sagen, es ist die theoretische Prävention, von der wir wissen, aber für die wir keine Zeit haben.
Umso besser, dass ihr daran festhaltet und dass ihr diese Vision nicht aufgebt in diesen Zeiten. Denkt, die Hoffnung, die brauchen wir auf jeden Fall. Habt ihr noch mehr Punkte zur Entlastung?
Ich denke, das waren auf jeden Fall mal die wichtigsten. Ich glaube, wenn wir die schon mal in Ansätzen umgesetzt bekommen würden, dann wären wir und viele andere Schulpsychologen und Beratungslehrkräfte schon wahnsinnig dankbar. Ich glaube, das wären mal so die ersten Schritte in die richtige Richtung.
Es sind ja auch schon einige und kann mir vorstellen, für eine Staatsregierung bestimmt auch keine einfachen Sachen, weil das ja auch alles mit viel Geld verbunden ist und da wird ja auch immer hart drum gerungen.
Ne, ich wollte nochmal betonen und ich hätte es jetzt anders dargestellt als du, weil ich finde, dass das Punkte sind, an die man sich gut ranwagen kann, weil die doch irgendwo gut umsetzbar sind. Also es haben sich die Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen nicht gewünscht, dass die Kids weniger weniger Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder so, ne? Ja. Sondern es geht doch hier um ganz handfeste Dinge, Zuteilung aller zur Verfügung gestellten Stunden. Das wäre schon machbar. Mindestausstattung zu regeln, dass die Beratungslehrkräfte, die Schulpsychologen ihr Material haben, um arbeiten zu können. Das ist machbar. Auch eine Beförderungsstelle ist doch machbar. Klar, es kostet was, das stimmt. Aber das ist doch Geld, das gut investiert ist.
Ja, meines Erachtens ist es auch Geld, das eigentlich notwendig ist. Ja, das sind hochqualifizierte Personen, sowohl Schulpsychologen als auch Beratungslehrkräfte. Und ich denke mir, es ist ja mal schade, dass da nicht ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen wird.
Ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast und dass du mir da widersprochen hast. Vielleicht bin ich da einfach schon zu pessimistisch, was das System angeht. Aber du hast natürlich recht, klar, absolut. Gerade die Grundausstattung oder die Zuweisung an Stellen ist einfach was, das sollte vorhanden sein und das muss es geben. Da gibt es eigentlich keinen Weg drumherum, da hast du recht, ja. Und es ist Wahnsinn, dass es das nicht gibt.
Ja, vor allem vielleicht auch in dem Hinblick, dass man sagt, wir würden ja ganz gerne in Zukunft auch noch Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen haben, vielleicht auch noch ein paar mehr. Mhm. Von daher wäre es meines Erachtens zwingend notwendig, dass es einfach mehr Anreize gibt, dass jede Lehrkraft sich wirklich überlegt und sagt, Mensch, ja, das ist ja cool, Beratungslehrer und Schulpsychologe zu sein. Und nicht nur aus Idealismus, sondern vielleicht auch noch aus anderen Gründen, die dann da oben drauf kommen. Und von daher denke ich, ja, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass diese, ich sage jetzt mal, Forderungen, die da bestehen, auf jeden Fall in den nächsten Jahren umgesetzt werden müssten. Unbedingt müssen, weil sonst beraten wir dann am Ende mit ein paar Hansele.
Mhm. Es gibt ja auch eine Möglichkeit, tatsächlich das noch nachträglich zu machen und zu erweitern. Vielleicht haben wir den einen oder die andere gewinnen und überzeugen können, auch wenn die aktuelle Situation jetzt nicht gerade so rosig aussieht, da einzusetzen, zu informieren, zu gucken, ob er oder sie diesen Weg nicht vielleicht auch noch einschlagen möchte. Oder vielleicht erreichen wir auch den einen oder anderen jungen Menschen, der noch vor der Entscheidung steht, was studiere ich. Und vielleicht kann diese Person das dann gleich mitnehmen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir qualifizierte und motivierte Personen haben, die danach kommen. Klar.
Darf ich da auch noch mal kurz einhaken?
Natürlich.
Weil vielleicht hört sich dieser Podcast ja im Endeffekt ein bisschen negativ an. Ne? Wir haben zu wenig Stunden und es ist sehr anstrengende Arbeit und Ähnliches. Aber auf der anderen Seite, also ich bin sehr, sehr gerne Beratungslehrkraft. Und ich merke auch einfach in meinem ganz alltäglichen Unterricht im Leben in der Schule, ja, dass ich unfassbar viel Fachwissen mir angeeignet habe durch das Studium und durch diese Arbeit als Beratungslehrkraft. Und dass ich da natürlich auch in meiner eigenen Klasse ja ein ganz anderes Standing habe, auch vor den Eltern ein ganz anderes Standing, weil ich einfach ja sehr, sehr riesige Menge an Fachwissen habe. Und ich bei manchen Dingen, wo andere Lehrkräfte vielleicht ja nach Hilfe ringen, einfach manchmal weiß, na ja, klar, da müssen wir halt jetzt den und den einschalten oder ja, dann gut, es könnte vielleicht eine Leserechtschreibstörung in dem Falle sein. Also man hat einfach ein gewisses Wissen, das einem auch als, ich sag mal, normaler Lehrer wirklich ja ganz, ganz viel helfen kann. Und von daher auch diese Abwechslung zum Lehrer-Dasein ist für mich schon etwas, das mich begeistert. Das ist halt einfach noch ein bisschen mehr abwechslungsreich, mein Job. Und von daher, ich mache meinen Job als Beratungslehrer sehr, sehr gerne. Natürlich hätte ich deutliche Verbesserungswünsche, aber ich mache es sehr gerne. Und von daher, ja, seid tatsächlich mutig und geht vielleicht da mal noch einen neuen Weg und macht die Ausbildung noch nach.
Das kann ich gern für die Schulpsychologie auch nochmal so unterstreichen. Auch da finde ich es nach wie vor, ich mache das jetzt auch schon einige Jahre lang, sehr, sehr spannend, die Psychologie mit Schule zu verknüpfen und diese beiden Felder in meinem Alltag in der Arbeit bedienen zu können. Das macht einfach oft auch Spaß. Es ist ja tatsächlich so, dass unsere Interventionen, unsere Begleitungen ganz häufig auch für Kinder und Jugendliche was bringen. Und das spüren wir natürlich. Diese Rückmeldung kommt bei uns an und das ist dann letzten Endes der Dank, die Wertschätzung, die wir empfinden. Da mache ich jetzt noch einen Schwenk, auch zu dem, was unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Umfrage gesagt haben. Da haben wir nämlich auch gefragt, wie hoch empfinden sie denn eigentlich die Wertschätzung für ihre Beratungstätigkeit? Und das ist total auffallend. Das war nämlich wirklich, ich würde jetzt mal sagen, der einzig positive Fakt, den diese Umfrage gebracht hat. Über 90% der Befragten sagen, dass sie sich von den Eltern, den Schülern, den Lehrkräften total wertgeschätzt fühlen für ihre Beratungsarbeit und auch von den Vorgesetzten, haben noch so gut 2/3 gesagt, fühlen sie sich für die Beratungsarbeit sehr geschätzt. Und das ist doch wirklich auch ein gutes Zeichen. Wir tun das ganz häufig mit einer ganz hohen Sinnhaftigkeit. Also eine Arbeit zu machen, wo du so siehst, dass es hilft und unterstützt, das ist schon auch sehr erfüllend.
Weil ihr es jetzt so gesagt habt, das ist was mir auch jetzt ganz stark nochmal bewusst geworden ist. Ich habe ja selber eben auch die Schulpsychologie gehabt und konnte das jetzt 2 Jahre lang nicht machen, weil ich in der Zweitqualifikation war. Und ich habe einfach in diesen 2 Jahren gemerkt, wie sehr mir diese Arbeit fehlt und sehne mich jetzt auch danach, da wieder einsteigen zu können und hoffe, dass es dann soweit ist. Also ich kann das auch nur unterstreichen, was ihr sagt. Das ist eine sehr sinnstiftende Arbeit, eine sehr erfüllende Arbeit und vor allem natürlich vor dem Hintergrund, dass ja viele Leute auch das Lehramtsstudium starten, weil sie eben sagen, sie wollen mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, mit denen in Kontakt sein und für die auch Zeit haben, kann ich da auch nur sagen, da lohnt es sich, weil in dem Rahmen hat man das, auch wenn es stundenmäßig noch begrenzt ist, aber man hat da die Zeit und das ist sehr, sehr sinnstiftend. Ja, sehe ich auch so. Total gut, dass wir jetzt noch eine positive Kurve ziehen konnten und ich finde es schön, weil ich glaube, da steckt ja auch ganz viel eben an dieser Profession drin und da sieht man ja auch, wie gut dieser Job wirklich ausgeführt wird von den einzelnen Leuten, wenn die Wertschätzung da so hoch ist. Das heißt ja wirklich einfach, dass da gute Arbeit geleistet wird und das, finde ich, kann man auch mal so festhalten. Das ist ja eine Riesenbestätigung dessen, was ihr und was alle SchulpsychologInnen und Beratungslehrkräfte da draußen so tun. Habt ihr noch was, was euch jetzt so gegen Ende dieser Folge wichtig ist zu sagen, was ich noch nicht gefragt habe, was ihr jetzt aber unbedingt noch loswerden wollt?
Ne, wir haben jetzt eigentlich so ein buntes Bild durch unsere Themen geschafft, dass alles angesprochen wurde, was mir im Moment besonders unter den Nägeln brennt und auf dem Herzen liegt.
Vielleicht, ja, vielleicht, ich habe noch einen Gedanken, der jetzt vor allem die Beratungslehrer vielleicht auch angeht, dass es schon interessant ist, dass die Beratungslehrkräfte sowohl fürs Gymnasium, für Grundschule, Mittelschule, alle zusammen ausgebildet werden. Und danach aber die Beratungslehrer für Grund- und Mittelschule tatsächlich keinerlei Auswirkungen auf ihre Besoldung haben, auf die Laufbahn. Vielleicht, wenn man Glück hat, wird es mal in irgendeiner Form in der Beurteilung erwähnt. Und am Gymnasium dagegen hat es aber eine sofortige Auswirkung. Das ist schon eine Sache, wo ich sage, okay, da kann man mal drüber nachdenken, warum das so sein soll.
Das ist auch was ich im Studium auch in der Schulpsychologie erlebt habe. Da ist es ja auch so, dass die SchulpsychologInnen, die an die Realschulen und Gymnasien gegangen sind, dann mit A13 eingestiegen sind und im Grund- und Mittelschulbereich mit A12, obwohl die Ausbildungszeit die gleiche war. Und ich habe immer nicht verstanden, wie man argumentiert mit der Studienlänge ja oft und sagt, Grund- und Mittelschullehrkräfte studieren kürzer und dann aber bei den SchulpsychologInnen das eben nicht mehr berücksichtigt.
Und mir ist doch noch was eingefallen.
Ja.
Was mir völlig unklar ist, dass wir einerseits feststellen, dass wir viel zu wenig Schulpsychologen haben. Und andererseits gibt es ein paar Interessenten, die es studieren würden und nicht alle bekommen einen Platz. Ich beobachte halt einfach, wir haben in einigen Regionen Bayerns, je nach Schulart, besonders bei den Grundmittelschulen, aber auch im Bereich der Realschulen, einen eklatanten Schulpsychologenmangel. Und dann würde ich jetzt mit normalem Menschenverstand sagen, naja, dann müssen wir halt neue Schulpsychologen, Schulpsychologinnen irgendwo herkriegen. Und nachdem das ja nur in Bayern durch dieses Erweiterungsstudium oder Studium der Schulpsychologie funktioniert, also du kannst ja nur in Bayern bayerischer Schulpsychologe werden, an 3 Unis, in Bamberg, in Eichstätt und in München, dann bräuchte es doch mehr Studienplätze. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ich verstehe auch nicht, was daran so kompliziert sein soll. Wenn wir welche brauchen, dann müssen wir welche schaffen. Und das passiert aber nicht. Warum? Also ich frage mich dann einfach, da müsste doch jetzt auch Bayern für den Bedarf, der in Bayern herrscht, halt Nachwuchs schaffen. Das ist mir nicht klar, warum das nicht gemacht wird.
Also ein weiterer Punkt, der mit auf die Liste kommt, du hast jetzt auch schon die Städte gesagt, auch das ist ja manchmal ein Problem, was die regionale Verteilung angeht, gell? Dass wir in Oberbayern 2 Universitäten haben, die ausbilden, dann haben wir mit Bamberg in Oberfranken eine und Natürlich sind dann die Regierungsbezirke, die keine schulpsychologische Ausbildungsstätte haben. Das sieht man ja auch immer wieder, dass die Leute, wenn sie irgendwo studiert haben, dann manchmal auch da bleiben wollen. Und das ist natürlich schwierig, auch in der regionalen Verteilung. Was vielleicht jetzt auch mit ein Punkt dafür ist, dass eben Unterfranken zum Beispiel schlechter dasteht als andere Regierungsbezirke.
Ja, und rein theoretisch kann es ja auch noch passieren, dass sogar welche hier ausgebildet werden, Schulpsychologen, aber dann zum Beispiel versetzt werden nach Oberbayern und dann sind die ja wieder nicht da, in Mittelfranken zum Beispiel. Mhm. Also auch durch die Versetzungen, die da ja zum Teil halt vielleicht unbedacht sind, gibt es Verschiebungen, dass man halt dann in manchen Bereichen vielleicht ja zu viele Schulpsychologen nicht, aber in anderen Bereichen auf jeden Fall deutlich zu wenige hat. Mhm. Und auch da könnte man ja eigentlich mal einen Blick drauf werfen. Mensch, in welchen Gegenden brauchen wir Schulpsychologen? Und dann darf ich die nicht auch noch versetzen.
Hm. Und wie kriege ich vielleicht auch Leute dazu, junge Menschen dazu, in Regionen, in Bedarfsregionen zu gehen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt der Wunschort ist? Auch das ist natürlich eine Frage, die das ganze Lehrkräftesystem beschäftigt, aber die natürlich da auch nochmal gilt, vor allem, wenn es eben nur 3 Ausbildungsorte gibt.
Ja, wovon zumindest der eine ja auch ganz klare Regelungen hat, wie viele Plätze es gibt. Also in Bamberg gibt es deutlich mehr Interessenten als Zugelassene. Da wäre schon mal für diese eine Region sicherlich auch noch Luft nach oben.
Ja, also auch da können wir wieder festhalten, es gibt richtig viele Ideen, die es eh schon gibt, die einfach kostenlos auf der Straße liegen und genommen werden können, um hier die Probleme anzugehen und um das, was an guter Arbeit da ist, das haben wir, glaube ich, jetzt in dieser Folge gemerkt, was an Professionen und an Wissen und an Können da drin steckt, dass das auch wirklich gut weitergegeben werden kann. Dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und die Lust hattet, hier dabei zu sein. Das ist total cool. Ich freue mich sehr drüber, diese Folge mit euch gemacht zu haben und vor allem auch deswegen, weil ihr tatsächlich uns geschrieben habt und gesagt habt, hey, wir haben da diese Umfrage gemacht. Und da will ich natürlich auch alle anderen zu motivieren, die sich vielleicht denken, sie haben ein Thema. Schreibt uns gerne. Also hat mich sehr gefreut, dass ihr da auf uns zugekommen seid, weil wir daraus jetzt eine richtig coole Folge machen konnten. Vielen Dank.
Vielen Dank,
vielen Dank an euch.
Dann macht's gut und auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war unsere Sonderfolge mit Silvia und Anja zum Stand der Beratung an bayerischen Schulen. Vielen Dank euch beiden nochmal für eure Zeit und für euren Einsatz. Und auch einen großen Dank an Helena Müller, die die Redaktion für diese Folge innehatte. Das ist ihre erste eigene Folge in der Redaktion und auch ihre erste eigene Folge im Schnitt. Schön, Helena, dass du dabei bist. Helenas erste Folge in der Redaktion ist meine wirklich allerletzte in der Moderation. Es war mir eine große Freude, 4 Jahre lang Bildungsblick moderieren zu dürfen. Und an dieser Stelle an euch ein ganz, ganz dickes Danke fürs Zuhören, egal wann ihr in diesen 4 Jahren dazugekommen seid. Macht es gut und jetzt ein letztes Mal von mir. Das war Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, produziert mit freundlicher Unterstützung des BLLV-Wirtschaftsdienstes.